Guten Morgen, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem öffentlichen Teil unserer heutigen Ausschusssitzung. Wir haben heute das öffentliche Fachgespräch zum Thema nationale Dekade gegen postinfektiöse Erkrankungen. Hierzu wurden zahlreiche schriftliche Stellungnahmen verfasst und auch unaufgeforderte schriftliche Stellungnahmen haben wir bekommen. Und die liegen Ihnen vor, sind versendet worden. Ich darf ganz herzlich unsere Sachverständigen von heute begrüßen, Herrn Jörg Heidecke von der MECFS Research Foundation, Frau Privatdozentin Hoberger von den Kopfkliniken und Augenkliniken der Universität Erlangen, dann Frau Professor Scheibenbogen von der Immunologie und Spezialistin postinfektiöse Erkrankungen der Charité. Vielen Dank, dass Sie da sind. Herrn Professor Joachim Schulze vom Uniklinikum in Bonn, Bereich Systemmedizin, und Herrn Professor Steinacker vom Institut für Rehabilitationsmedizinische Forschung der Uni Ulm. Zur Strukturierung des Gesprächs ist Folgendes zu sagen. Zunächst einmal darf ich Sie ganz herzlich willkommen heißen. Wir werden bis 12 Uhr etwa tagen. Danach wird der Ausschuss in bewährter Art und Weise nicht öffentlich weiter tagen. Die Gäste habe ich schon begrüßt. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Gemäß einer Vereinbarung, die wir hier zwischen den Fraktionen haben, werden die Gäste die Gelegenheit haben, zunächst einmal 5 Minuten vorzutragen über Ihren Bereich, den Sachstand. Bitte Sie, diese Zeit einzuhalten, damit wir noch viel Zeit zum Fragen haben. Die Reihenfolge also der dann erfolgenden Berichterstattung geht nach der Größe der Fraktionen. Und also jeder Fraktion stehen zunächst 5 Minuten zur Verfügung für die Fragen und die Antworten. Also je länger man fragt, desto weniger Zeit hat man für die Antwort. Und wir haben dann auch wahrscheinlich Zeit für eine kurze Nachfragerunde von je 3 Minuten. Auf eine inhaltliche Einführung möchte ich bei dieser Gelegenheit verzichten, weil wir haben qualitativ also hochwertige Sachverständige vor Ort. Und ich würde Sie daher bitten, mit Ihren Einführungsstatements zu beginnen und gebe zuerst das Wort an Herrn Professor Heidecke.
Muss ich hier drücken? Ah, vielen Dank. Aber der Professorentitel, der ist nicht ganz richtig. Sehr geehrter Professor Lauterbach, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich herzlich für die Einladung, dass wir uns hier konstruktiv einbringen dürfen. Wir fördern als Stiftung seit 4 Jahren MECFS und Long-Covid-Forschung. Wir organisieren in Berlin eine der weltweit größten Fachkonferenzen und vernetzen international führende Forschende auf dem Gebiet der postakuten Infektionssysteme oder PAIS. Die von diesem Ausschuss mitinitiierte nationale Dekade gegen postinfektiöse Erkrankungen ist eine besondere Chance, diesen Volkskrankheiten angemessene biomedizinische Forschung entgegenzusetzen. Über 1,5 Millionen Patientinnen und ihre Familien in Deutschland brauchen dringend therapeutische Lösungen für die überwältigenden Probleme, die diese Krankheit für sie bedeuten. Unter international führenden Wissenschaftlern besteht Konsens, dass PAIS, Long-Covid und MECFS organische Erkrankungen sind. Wie bei anderen schweren Erkrankungen brauchen auch PAIS-Betroffene psychosomatische Begleitung. Diese löst aber für sie nicht das Problem. Stand heute gibt es für diese Multisystemerkrankung keine ursächliche Therapie. Doch nur wirksame Therapien werden die hohe Prävalenz und die enormen gesellschaftlichen Kosten effektiv senken können. Bisher ist die biomedizinische Forschung zu PAIS unterfinanziert. Die meisten öffentlichen Fördermittel flossen bisher in Versorgungsforschung. Insgesamt wurden in den letzten 5 Jahren nur etwa 20 Millionen in Biomarker- und Diagnostikforschung und etwa 30 Millionen in Therapieforschung investiert, noch nicht verausgabte Mittel mit eingerechnet. Weitere Details hierzu finden Sie in unserer schriftlichen Stellungnahme. Unterfinanzierung und jahrzehntelange Stigmatisierung sind Hauptgründe, warum diese Krankheiten unterforscht und unzureichend verstanden sind. Trotz allem gibt es bereits Erkenntnisse zu potenziellen Biomarkern und Therapieansätzen, auf denen aufgebaut werden kann. Das Problem PAIS ist heute noch nicht gelöst, aber die Forschung kommt sichtbar voran. Ziel dieser nationalen Dekade sollte es sein, diesen Rückstand aufzuholen, entschlossen, effektiv und ohne weitere Verzögerung. Für den strategischen, sinnvollen Einsatz der Dekadenmittel empfehlen wir, folgende 4 Punkte dringend zu berücksichtigen. Erstens, Biomarker, Diagnostik und Therapieforschung müssen von Anfang an in den Fokus gerückt werden. Sich nur auf den Aufbau von Strukturen, Kohorten und Grundlagenforschung zu konzentrieren, wäre im Sinne einer zeiteffektiven Problemlösung nicht ausreichend. Entsprechende Erfahrungen, etwa im Rahmen von NIH Recover in den USA, haben gezeigt, dass trotz großer Budgets nur begrenzte Lösungsbeiträge erreicht wurden. Deutschland sollte aus diesen Erfahrungen lernen und von Anfang an lösungsorientiert agieren. Der große Nachholbedarf sowie die vor allem in Deutschland vorhandene Expertise zu Krankheitsmechanismen und potenziellen therapeutischen Targets für ME/CFS und Long-Covid ermöglichen eine sinnvolle Parallelisierung von klinischer Therapieforschung, zum Beispiel explorativen Studien mit kleineren Kohorten, und begleitender Grundlagen- und Translationsforschung. In diesem Zusammenhang kann die Arzneimittelforschung auch als ein effektives Instrument der Grundlagenforschung verstanden werden. Das mag zunächst widersinnig klingen, ist aber ein bewährtes Verfahren. Wissenschaftlich fundierte Konzepte zur Pathophysiologie sollten durch Testung existierender Medikamente an Patientinnen überprüft werden. Positive Ergebnisse dieser Tests beweisen dann die zugrunde liegenden Hypothesen und beschleunigen sowohl die Therapie als auch die Grundlagenforschung. Wir empfehlen hierfür die Einrichtung einer zentral koordinierten Studienplattform unter Beteiligung bereits etablierter ME/CFS und Long-Covid-Konsortien. Möglichst früh sollten klinische Ergebnisse zu potenziellen therapeutischen Targets und darauf abzielende Arzneimittel generiert werden, um diese anschließend in größeren Studien zu validieren. Die Handlungsmaxime der nationalen Dekade muss ein größtmöglicher Zeitgewinn bei der Therapieentwicklung und Überführung in die medizinische Versorgung sein, flächendeckend und auch unter Berücksichtigung von Kindern und Jugendlichen. Zweitens. Für die erfolgreiche Umsetzung von Studien ist die Auswahl kompetenter Forschender sowie der beteiligten Zentren und Konsortien entscheidend. Der Nachweis einschlägiger Erfahrung im Bereich postinfektiöser Erkrankungen oder in relevanten biomedizinischen Bereichen ist essentiell. Ein international anerkanntes Best-Practice-Beispiel hierfür ist die nationale klinische Studiengruppe. Für die Vergabe der Dekadenfördermittel sollte zudem eine Begutachtung durch international ausgewiesene Expertinnen der biomedizinischen ME/CFS- und Long-Covid-Forschung erfolgen. Auch um potenzielle Interessenkonflikte zu vermeiden, sollten diese Gutachterinnen nicht in Deutschland ansässig sein. Drittens. Im Rahmen der nationalen Dekade sollten Anreize für eine Beteiligung der Pharmaindustrie und Unterstützungsmaßnahmen für Start-ups bei der Therapie- und Diagnostikentwicklung geschaffen werden. Gezielte Förderinstrumente sollten Kooperationen zwischen dem Privatsektor und der universitären Forschung ermöglichen. Dies sollte die Erprobung von bereits für andere Indikationen zugelassenen Medikamenten, sogenanntes Drug Repurposing, und neue effektive Medikamente zur Behandlung von ME/CFS und Long-Covid als Sprunginnovation umfassen. Und viertens, eine umfassende und frühe Beteiligung von Patientinnenvertreterexperten ist grundlegende Voraussetzung für den strategischen Erfolg der Dekade und sollte konsequent umgesetzt werden. Diese Beteiligung sollte insbesondere erfolgen an zentralen Steuerungsgremien, dem Design von Förderrichtlinien, der Bewertung von Förderanträgen sowie als Kooperationspartner bei zu fördernden Projektvorhaben. Die dazu erforderliche Gruppenperspektive und spezifisches Fachwissen als Patientinnenvertreter, Expertin haben zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für ME/CFS, der Fatigatio-Bundesverband ME/CFS sowie Long-Covid-Deutschland. 50 Millionen Euro pro Jahr können vieles ermöglichen, was Patientinnen und Experten seit Jahrzehnten fordern. Für die erfolgreiche Umsetzung kommt es jedoch nicht nur auf das Ziel, sondern vor allem auch auf den Weg dorthin an. Weder der enorme gesellschaftliche Handlungsdruck noch das verfügbare Budget erlauben uns große Umwege. Ich appelliere an Sie und an alle politisch Verantwortlichen, aktiv daran mitzuwirken, diese Ressourcen lösungsorientiert, zeitnah und effektiv einzusetzen. Nur so lassen sich in den kommenden Jahren substanzielle Fortschritte erzielen. Unsere Stiftung und auch ich persönlich hoffen sehr, dass die nationale Dekade ein großer Erfolg wird. 1,5 Millionen Menschen, ihre Angehörigen und ihr Umfeld teilen diese Hoffnung. Unser gemeinsamer Anspruch sollte es sein, diesen Menschen so schnell wie möglich wirksame Therapien und damit wieder ein Leben in Würde zu ermöglichen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke Ihnen, Heidegger. Und jetzt machen wir weiter mit Frau Hoberger.
Guten Morgen auch meinerseits. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich möchte beginnen mit einem Vergleich. Ein Vergleich, den, denke ich, jeder von uns kennt, HbA1c, der Diabetes-Blutmarker, den wir in der Regelversorgung einsetzen. Und ich finde, es lohnt sich, ein bisschen in die Geschichte zu gucken, um zu sehen, was man daraus lernen kann. HbA1c, wie ist er entstanden? Es gab einen Herrn, Herr Raba, der damals bei einer Studie in Teheran, 1200 Patienten waren eingeschlossen, weil es nur zwei Patienten, was in seinem Labortest beobachtet hat, was irgendwie anders war, was er bisher noch nie so gesehen hatte. Jetzt hätte man das abtun können, eigentlich zwei von 1200, was ist das schon? Aber das hat er nicht. Er hat bei den Ärzten dort, deswegen auch enge Forschung immer wichtig zwischen Labor und Ärzten, nachgefragt, was hat es denn mit diesen Patienten auf sich? Und hat erfahren, dass es Diabetiker waren. Dann hätte er immer noch aufhören können, hat er aber nicht. Er hat sich dann weitere Diabetespatienten angesehen und hat genau nach diesem Phänomen gesucht und hat es bestätigt. Er hat bei weiteren Patienten genau das war so eine Bande, die schneller lief in seinem Test, gesehen, wie bei diesen allerersten Zweien. Jetzt war diese Methode, die er in seinem Labor hatte, so, dass er es erkennen konnte, weil er sehr viel Erfahrung drauf hatte, aber nicht andere. Das heißt, das nächste Wichtige für ihn war, die Diagnostik so aufzubauen, dass man sie an andere Labore geben konnte, dass die das auch bestätigen konnten und dass es schnell und einfach zu erkennen und durchzuführen waren. Das hat er gemacht. Und als er diese Methode hatte, ging es dann in Diagnostik- und Therapiestudien. Und das ist genau das, was HbA1c dann wirklich zum Erfolg werden hat lassen. Man hat diese neue Bande, also diese schneller laufende Bande, dann tatsächlich HbA1c genannt und hat sie mit Therapiestudien verbunden und hat damit gesehen, dass wenn man Diabetes therapiert, sich dieser Biomarker, dieses HbA1c verändert. Und das ist wichtig zu wissen, denn warum? Nur wenn sich Biomarker verändern unter Therapien, sind sie tatsächlich auch mit der Erkrankung verbunden. Und was kann man jetzt aus Diabetes und dem HbA1c lernen? Schauen wir uns jetzt an, wo stehen wir jetzt gerade, Stand heute im Bereich Post-Covid, ME/CFS und Post-VAC. Wir haben schon vor der Pandemie für ME/CFS, während der Pandemie dann für Post-Covid und Post-VAC Einzelbeobachtungen gemacht. Die Wissenschaftler im Labor und auch Ärzte bei den Patienten haben das dann relativ schnell auch auf größere Füße gestellt, haben es in größeren Patientengruppen uns angesehen, das teilweise mit Unterstützung von Patienten selber, Stiftungen, Spenden, öffentlichen Geldern, DFG, BMBF nur ein Beispiel dafür genannt. Und das sind diese erste Förderungen, die es ja schon sehr schnell im Rahmen während der Pandemie gab. Haben dann jetzt Biomarker identifiziert und dabei immer wichtig zu bedenken, ich denke, das sind wir uns alle einig, das haben wir ja auch jetzt schon in den letzten Jahren gelernt, Post-Covid, bleiben wir mal bei dem Beispiel, ist keine Einheitsgruppe. Da verbergen sich verschiedenste Unterentitäten darunter. Und es gibt für diese verschiedenen Untergruppen verschiedene Biomarker, die für diese Gruppen stehen können. Oder Kombination aus Biomarkern, das nennt man dann Biosignaturen. Und das ist das, was wir jetzt haben. Wir haben in den letzten Jahren eigentlich sehr viel dazu gelernt, was für verschiedene Untergruppen es geben kann und auch schon Ideen, Kandidaten für diese Biomarker und Biosignaturen. Und jetzt, wenn wir wieder an HbA1c denken, wäre der nächste Schritt, den wir bräuchten, dass wir diese Biomarker mit Therapiekonzepten kombinieren, um zu sehen, sind sie denn wirklich mit dieser Untergruppe von Post-Covid verbunden? Denn wenn wir das wissen, dann können wir zum einen die objektiven Diagnostiker dafür aufbauen anhand der Biomarker. Und wir haben parallel dazu auch schon die Therapiekonzepte für diese Therapiegruppen. Ja, das ist, wäre mein Statement zu diesem Bereich. Und Dankeschön fürs Zuhören.
Vielen Dank, Frau Hoberger. Und wir machen weiter mit Frau Professor Scheibenbogen.
Sehr geehrter Professor Lauterbach, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung. Die geplante nationale Dekade ist eine sehr wichtige und dringende Initiative für die Betroffenen, für die Gesellschaft und auch für unsere Volkswirtschaft. Ich möchte in den nächsten 5 Minuten dazu 5 zentrale Punkte machen. Erstens die Ausrichtung. Postinfektiöse Erkrankung ist ein weiter Begriff. Der Fokus muss klar auf postakutinfektiöse Syndrome, kurz PAIS, gehen. Dazu gehören ME/CFS, Post-Covid, aber auch weitere Erkrankungen. Davon sind mindestens 1,5 Millionen Menschen in Deutschland betroffen und viele sind schwer und anhaltend krank. PAIS ist bislang unzureichend verstanden, medizinisch stark unterversorgt und es existieren bis heute keine wirksamen Behandlungen. Zweitens, was muss die Förderung erreichen? Wir brauchen translationale biomedizinische Forschung. Das heißt, erstens Krankheitsmechanismen besser verstehen und erforschen, zweitens diagnostische Marker entwickeln und drittens, und das schon sehr früh, auch mechanismenbasierte Medikamentenstudien. Wirksame Medikamente würden nicht nur die Versorgungssituation massiv verbessern, sondern hätten mittelfristig auch erhebliche volkswirtschaftliche Entlastung. Denn PAIS führt zu hoher Arbeitsunfähigkeit und Versorgungslast. Drittens, wir brauchen klare Kriterien für die Forschungsförderung. Erstens, PAIS muss als biomedizinische Erkrankung anerkannt werden. Die Psychologisierung hat Forschung und Versorgung über Jahrzehnte behindert. Zweitens, Kohorten- und Beobachtungsstudien haben ihre Berechtigung. Allerdings ist hier bereits auch viel untersucht worden. Drittens, PAIS ist eine heterogene Erkrankung. Wir brauchen also sehr gut charakterisierte Patientengruppen. Wir brauchen eine biomarkerbasierte, personalisierte Medikamentenentwicklung und kein One-Size-Fits-It-All, wie es leider in den letzten Jahren häufig gemacht wurde. Viertens, wo stehen wir in Deutschland? Das BMG hat 2024 mit der Förderinitiative Versorgungsforschung wichtige Grundlagen geschaffen. Deutschlandweit haben sich klinische Zentren etabliert, die wichtige Partner für biomedizinische Forschung sind. Für Kinder und Jugendlichen ist PETNET ein herausragendes Beispiel weltweit. Zweitens, für Therapieforschung wurden bislang etwa 30 Millionen zur Verfügung gestellt, darunter 10 Millionen für die nationale klinische Studiengruppe. Der Ansatz der NKSG ist innovativ. Medikamentenprüfung wird direkt mit Biomarkerforschung verknüpft, denn das ist der effizienteste Weg Wirkmechanismen und relevante Biomarker zu identifizieren. Erlauben Sie mir zwei Beispiele aus der NKSG zu Therapiestudien bei ME-CFS. Erstens die Immunadsorption. Bei Patienten mit erhöhten Autoantikörpern kam es darunter bei 2/3 zu einer raschen klinischen Besserung. Eine umfassende Omics-Analyse identifizierte ein Biomarkerprofil, das Ansprechen vorhersagen kann. Der nächste Schritt ist daher die Prüfung zugelassener Medikamente, die Autoantikörper produzierende Zellen entfernen. Hier gibt es auf Grundlage dieser Ergebnisse erstmals konkretes Interesse von Pharmaunternehmen für eine Studie. Und ich freue mich sehr, heute ankündigen zu dürfen, von Sanofi autorisiert, dass sie gewillt werden, eine von der Charité geleitete Medikamentenstudie zu unterstützen. Und des Weiteren hat Sanofi Interesse bekundet, die Erkrankung und deren Mechanismen besser zu verstehen, um möglicherweise weiter in die ME-CFS-Forschung zu investieren. Das ist ein Meilenstein und das hat sicher auch die nationale Dekade mit unterstützt. Kurz noch zur hyperbaren Sauerstofftherapie. Hier zeigten 1/3 der Patienten eine relevante Verbesserung. Begleitende funktionelle MRT-Analysen zeigen einen klaren biologischen Effekt. Wir haben ein charakteristisches Muster im Gehirn der Patienten gefunden, das sie von Gesunden unterscheidet und, wichtig, hat sich unter der Therapie weitgehend normalisiert. Das ist ein ganz vielversprechender Biomarker jetzt für Folgestudien, auch mit Medikamenten. So, fünftens zum Schluss. PEIS sind heterogene Erkrankungen. Wir brauchen verschiedene Therapieansätze. Wir haben verschiedene Mechanismen, für die es inzwischen klare Evidenzen gibt. Autoimmunität, Entzündung, aber auch Gefäßerkrankungen, Durchblutungsstörungen, Mitochondrienfunktionsstörungen, Neurotransmitter, Mikrobiom sind dysreguliert. Wir haben Hinweise, zumindest bei einem Teil, für Viruspersistenz oder Virusreaktivierung. Deswegen brauchen wir biomarkerbasierte Patientenselektion und unterschiedliche Therapiepfade. Das Gute ist, für viele dieser Medikamente existieren heute bereits zugelassene Medikamente aus anderen Indikationen. Und es sollten auch neue Wirkstoffe mit klarer wissenschaftlicher Rationale, wie zum Beispiel der deutschen Firma MitoDeCure, gezielt gefördert werden. Zusammengefasst, die nationale Dekade bietet uns eine historische Chance, PEIS-ME-CFS und Long-Covid endlich verstehbar, diagnostizierbar und behandelbar zu machen. Deutschland hat aufgrund bestehender Vorarbeiten jetzt die Möglichkeit und Chance, international eine führende Rolle einzunehmen, mit großem medizinischem und wirtschaftlichem Potenzial. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Schalenbogen. Wir machen weiter mit Herrn Professor Schulze.
Ja, Herr Lauterbach, liebe meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte noch mal ganz kurz zwei Worte zu mir sagen. Ich bin Programmsprecher für neurodegenerative Erkrankungen und Gehirngesundheit in der Helmholtz-Gemeinschaft und Direktor für Systemmedizin am Zentrum, am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen und Universitätsprofessor an der Uni Bonn. Ich forsche an unterschiedlichen postinfektiösen Erkrankungen, unter anderem auch zu Long-Covid, und beschäftige mich aber auch mit der Rolle von Herpesviren bei der Entstehung von Demenzerkrankungen. Unter anderem leite ich das europäische Netzwerk Neurocov, in dem wir seit Beginn der Pandemie systematisch die neurologischen und immunologischen Folgen von Covid-19 untersuchen. In den vergangenen Jahren konnten wir da grundlegende Beiträge zum Verständnis von akutem Covid-19, aber auch Long-Covid und anderen postinfektiösen Erkrankungen leisten, die in führenden wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert wurden. Meine erste Kernthese für heute: postinfektiöse Erkrankungen, und das haben Sie schon gehört, sind sehr heterogen. Sie stellen ein Spektrum von Erkrankungen dar. Selbst bei einem Teil der Patienten mit Volkskrankheiten wie Krebs oder Demenz müssen wir heute davon ausgehen, dass Viren auslösend für diese Erkrankungen wirken. Das Problem ist noch mal größer, als wir es bisher gedacht haben. Unter dem gleichen klinischen Label, hier zum Beispiel jetzt heute Long-Covid, verbergen sich sehr unterschiedliche Mechanismen. Das wissen wir. Chronische Immunaktivierung, Autoimmunität, Gerinnungsstörungen oder Störungen der neurovaskulären Einheit. Für die Betroffenen sehen die Symptome von Fatigue und kognitiven Einschränkungen bis hin zu kardialen und autonomen Störungen immer sehr ähnlich aus. Die zugrunde liegenden molekularen Prozesse aber können sehr grundverschieden sein. Wenn wir also wirksam zugleich zielgerichtet Therapien entwickeln wollen, reicht es deshalb für uns nicht, nur klinische Symptome zu behandeln. Wir müssen konsequent auf Mechanismen fokussierte Forschung stärken, so wie wir es schon gehört haben, mit gut charakterisierten Studiengruppen, von Kohorten bis klinischen Studien, immunologischen und virologischen Analysen sowie funktionellen Studien im Labor. Nur wenn wir die krankheitsauslösenden Mechanismen verstehen können, können wir auch rationale Therapieansätze entwickeln, so wie es in anderen Bereichen der Medizin auch gilt. Und dann können wir auch unwirksame und unspezifische Behandlungen vermeiden. Meine zweite Kernthese, auch das haben Sie schon gehört, wir brauchen die Biomarker. Die können uns sagen, welche Therapien für welche Patientin und welchen Patienten am besten geeignet ist. Und Carmen sagte schon, One-Size-Fits-It-All-Ansätze wird es bei Postinfektionen Erkrankungen kaum funktionieren, weil die Mechanismen so unterschiedlich sind. Aus der Onkologie wissen wir, dass passende Marker darüber entscheiden, ob Therapien an der richtigen Stelle ansetzen und Nebenwirkungen begrenzt werden. Für postinfektiöse Erkrankungen bedeutet es, wir müssen Blut- und Liquormarker, Bildgebungsmarker, digitale Marker und gegebenenfalls virologische Signaturen identifizieren, validieren und in klinischen Studien dann in der Therapieforschung ausnutzen und nutzen. Diese Marker sind für mich Schlüssel, zum Patienten sinnvoll zu stratifizieren, entsprechende Studiendesigns durchzuführen und perspektivisch dann auch diesen Übergang in eine evidenzbasierte, personalisierte Versorgung zu schaffen. Es geht ja nicht nur um Studien. Die Dekade gegen postinfektiöse Erkrankungen bietet für mich deshalb genau den Rahmen, solche Markerprogramme langfristig über Krankheitsindikationen hinweg aufzubauen, damit wir niemanden verlieren. Lassen Sie mir aber trotzdem sagen, dass es neben Long-Covid aus meiner Sicht natürlich noch mehr infektiöse, postinfektiöse Erkrankungen gibt. Und die sollten wir nicht ganz außer Acht lassen. Weil wir können voneinander lernen. Wenn wir verstehen, wie Infektionen im Zusammenspiel mit genetischen und Umweltfaktoren zu solchen langfristigen Erkrankungen beitragen, eröffnet das auch völlig neue Chancen für Prävention. Von Impfprogrammen über Verringerung von Exposition bis zur frühzeitigen Erkennung von Risikogruppen. Für mich liegt der Mehrwert der Dekade deswegen darin, dass wir aus Gemeinsamkeiten und Unterschieden vieler postinfektiöser Verläufe lernen können. Das erfordert eine vernetzte, krankheitsübergreifende Forschungslandschaft, die Grundlagenforschung, klinische Studien, Epidemiologie, Datenwissenschaft und Versorgungsforschung zusammenbringt und die betroffenen Organisationen früh einbindet. Sehr wichtig. Deswegen begrüße ich diese von der Bundesregierung jetzt auf den Weg gebrachte Dekade, dass die ausgerufen worden ist. Drei Punkte, die ich vorschlagen würde: Aufbau, Verstetigung von solchen Plattformen, wie sie schon angesprochen worden sind, aber Verknüpfung mit Kohorten, in denen wir auch zusätzliche Informationen bekommen müssen. Wir müssen diese biomedizinische Forschung, die im Pater Noster zwischen Grundlagenforschung und klinischer Forschung hin und her gehen kann und das dadurch Translation schaffen kann, fördern. Und wir brauchen trotzdem auch langfristige Strukturen, insbesondere um die vielen Daten, die wir jetzt produzieren, auch insgesamt gemeinsam nutzen zu können. Das wäre mein Plädoyer. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Schulze. Und abschließend der Professor Steinacker, bitte.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich hatte noch ein paar Bilder mitgebracht, weil ich glaube, didaktisch, kann ich die zu Ihnen geben? Wie machen wir das?
Gar nicht.
Wenn Sie nicht wollen, dann.
Das ist technisch offensichtlich nicht möglich.
Bilder sagen manchmal auch viel, aber dann muss ich die einfach dem Ausschuss zur Verfügung stellen.
Sehr gerne. Wir werden das dann verschicken.
Ich bin Sportmediziner, Kardiologe, Internist und habe schon früher mich mit Problemen, postvirale Erkrankungen im Sport beschäftigt, zum Beispiel bei unserer Weltmeisterschaft in Brasilien, wo wir Fußball-Weltmeister, wir alle wurden, sind drei Spieler hinterher schwer erkrankt. Und bei einem konnten wir dann sogar in der Muskelbiopsie schwere Veränderungen. Dann, er sagte, Doktor, ich verdiene 20 Millionen. Damals hat man noch wenig verdient. Und ich bin aber nicht mal 1.000 Euro wert. Ja? Und dann kam er zurück, hat wieder 100 Tore geschossen. Also wir haben keine Angst um seine finanzielle Sache. Aber man sieht, dass solche infektiösen Erkrankungen Karrieren massiv verändern. Und das waren bei mir immer so 3-4 Sportler im Jahr. Und dann kam Covid, dann haben wir uns mit Covid beschäftigt, das einzudämmen. Und plötzlich, 3 Monate später, kam die erste Sportlerin, die in der Neurologie mit einer Halbseite aufgenommen wurde. Und Olympiakandidatin Karate. Und die lag dann 1,5 Jahre im Bett, bis wir sie dann ein Behandlungskonzept hatten. Jetzt hat sie ihren Bachelor mit 1 gemacht. Das heißt, es gibt Hoffnung. Aber diese Erkrankungsbarriere, das ging los. Damals haben nur wenige Leute geforscht, wie die Carmen Scheibenbogen vor 20 Jahren. Und wir, haben Signaturen. Wir haben jetzt, Stand heute, 30.000 Publikationen zu dem Thema. In den letzten 5 Jahren sind 25.000 Publikationen erschienen zu dem Thema. Das heißt, es gibt viel Wissen, aber wir haben einen Vorsprung. Ich glaube, hier sitzen auch Leute, die diesen Vorsprung repräsentieren. Deutschland ist ein Land, das früher die Apotheke der Welt war. Wir haben manche Manager das verbaselt und verramscht. Ja. Vielleicht haben wir da auch ungeschickt uns verhalten. Aber wir haben intelligente Chemiker, Biochemiker, Physiologen, Forscher. Und wir müssen, gerade ich habe diese Botschaft jetzt auch gerade gehört, Bayer hat zum Beispiel das Vericiguat als Produkt, das auch in der Endothelveränderungen, also es ist etwas, wo wir einen Vorsprung haben können, wenn wir ihn klug verwalten. Und in der Hinsicht ist es ganz toll, dass der Bundestag und die Bundesregierung sich entschieden haben, diese Dekade auszurufen. Ich finde das ein großes Verdienst. Wir wissen mittlerweile durch unsere und andere Forschungen, dass die Mitochondrien eine zentrale Rolle haben, die Energiekraftwerke der Zelle und dass die Mechanismen, wie die gestört werden, sind verschieden. Sicher die Durchblutung ein ganz großes Problem, was ich könnte Ihnen eindrucksvoll komische rote Hände und Füße zeigen. Und dann sagt man, was haben die denn? Ja, das sind Durchblutungsstörungen. Es gibt keine Thrombosen, aber es gibt Durchblutungsstörungen der Organe. Und dann kommt so ein normaler Kardiologe und sagt, ist doch nichts. Aber wenn dieser Patient mit diesem Herz, das ein ganz klein bisschen verändert ist in Ruhe, sich belastet ist, hat er Atemnot und ist schwer eingeschränkt. Und wenn er dann sich angestrengt hat, kann er nicht mehr denken, weil sein ATP-Vorrat weg ist. Ich glaube, es wird nicht eine Behandlung geben, aber wir wissen mittlerweile über diesen Kreislauf der Erkrankung sehr viel. Und jetzt geht es, die Vorredner haben es schon gesagt, Patienten nah in kontrollierten Studien zu behandeln. Ich behandle 200 Patienten im Jahr, mehr kriegt man kaum hin. Aber das muss in Studien passieren. Nur gute Arbeit von Ärzten geht nicht. Und wir haben auch, die Arzneimittelforschung ist eine große Chance, dann Personalized Medicine. Sie haben es gerade schon angedeutet, wir haben teilweise schon sogenannte SNPs, also Single Nucleic Polymorphism, angeschaut. Und hier gibt es auch Menschen, die besonders leistungsfähig sind. Ich habe eine Familie von Olympiasiegern. Da ist der Opa fast gestorben, Olympiasieger am Covid. Und ein Olympiasieger ist jetzt, der war nicht so schwer krank, die Schwester war schwer krank. Und das sind genetische Traits. Das sind aber Leistungstraits. Das heißt, das sind Familien, wo intelligente Töchter, intelligente Väter, intelligente Familien sind, leistungsfähig. Und diese Inflammationsgene, die leistungsfähig machen, und auch die Katecholamin-Gene, diese Gene machen sie auch verletzlich für solche Viren. Und deswegen glaube ich, dass wir Personalized Medicine brauchen, Arzneimittelforschung, die auf diese genetischen Signaturen und auf die immunologischen Signaturen Rücksicht nimmt. Und wir brauchen Versorgungsforschung. Da ist natürlich der Gesundheitsausschuss dann dran, denn da ist ja auch schon was viel zu tun. Und wir dürfen eins nicht vergessen, auch die ethischen Probleme. Im Moment werden Patienten aus dem Medizinsystem rausgetrieben, weil viele Ärzte sagen, ich kann ja nicht. Und das führt sie zu Esoterikern und schwierigen Verhältnissen. Und wir müssen den Menschen ein Angebot machen im System, im Gesundheitssystem. Und da ist die Wissenschaft ein bestes Angebot. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Das war auch ohne Folien und ohne Illustration sehr eindrucksvoll. Ich möchte mich bei allen Sachverständigen bedanken. Ich will darauf hinweisen, dass Sachverständige Musch heute krankheitsbedingt nicht kommen konnte, sonst hätten wir ihn auch sehr gerne gehört. Wir machen jetzt die Berichterstattung und beginnen mit der CDU-CSU mit Herrn Albani.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Liebe Sachverständigen, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Die Wahrnehmung des Menschen ist schon etwas Faszinierendes, denn wenn man sagt, vor 12 Wochen hätten wir noch nicht so konkret über viele dieser Dinge reden können, denn da war eine Dekade für postinfektiöse Erkrankungen noch so weit weg wie nur irgendetwas Unvorstellbares. Und heute reden wir in einer Detailtiefe, was wir hier tun wollen. Das macht mich an der Stelle schon sehr glücklich. Wir sind seit 3 Jahren, 4 Jahren daran. Die Union, freue mich, dass wir mit der SPD zusammen, jetzt der Professor Lauterbach, in den letzten Wochen und Monaten so viel vorankommen können und dass wir jetzt diese Punkte alle miteinander diskutieren können. Das ist aus meiner Sicht nicht Selbstverständliches, aber etwas dringend Notwendiges. Denn Sie haben alle deutlich gemacht, dass wir ja diese Krankheiten in Teilen und als Ganzes schon seit vielen Dekaden, und deswegen ist eine Dekade jetzt mehr als notwendig, erleiden. Die Patienten erleiden, wir sehen die Patienten dort. Und hier muss dringend etwas geschehen. So, das zur Vorrede, dann gleich zu meinen Fragen. Die ersten gehen an Professor Schulze. Sie haben sehr richtig gesagt, es handelt sich, oder einige von Ihnen haben sehr richtig gesagt, es handelt sich um ein sehr heterogenes Feld. Das heißt, wir brauchen die Grundlagenforschung genauso wie die Arzneimittelforschung, genauso wie, und jetzt projiziert sich natürlich alles da drauf. Wie kann man hier eine sinnvolle Kombination auch hinbekommen? Und ist die Dekade in Ihrer Anlage, nämlich 10 Jahre in Perspektive und 50 Millionen in der Breite, auch dazu geeignet, um an dieser Stelle, ich sage jetzt mal, die Kohorte der Wissenschaft in Bewegung zu setzen, jenseits jener, die ohnehin schon dabei sind, um hier sozusagen die Ideen dann wirklich auch fließen zu lassen. Die zweite Frage oder der zweite Fragenblock geht an Herrn Heidecke. Sie haben sehr richtig, und das ist uns ein persönliches Anliegen, auch die Einbindung der Betroffenen an dieser Stelle in den Prozess. Das ist ja auch Teil des Eckpunktepapiers, das von Herrn Lauterbach und mir Grundlage für die Umsetzung sein wird. Und diese Einbindung ist natürlich im Moment eines ebenfalls sehr heterogenen, sehr breit gestreuten Feldes an Institutionen. Wir waren bei der Veranstaltung BMG, BMFTR gemeinsam. Wie kann man da so eine Ordnung reinkriegen, dass am Ende sich alle eingebunden fühlen, aber am Ende doch eine effektive Struktur dabei herauskommt? Sie sind ja schon seit einiger Zeit in dieser Szene unterwegs. Da würde mich Ihre Überlegung zu interessieren. Danke.
Herr Albani, wenn ich kurz präzisieren darf, Grundlagenforschung in dem Zusammenhang würde ich sehen, immer am Menschen im Sinne von, dass sich Technologien, dass sich Ansätze aus der Grundlagenforschung direkt im System Mensch, wie wir in der Wissenschaft häufig sagen, anwenden. Also ich rede nicht von Fruchtfliegenforschung, von Forschung an Tieren und so weiter, weil ich glaube, über den Schritt können wir hinausgehen. Dann haben wir aber tatsächlich die Möglichkeit, in einer modernen biomedizinischen Art Forschung eben die Leute, die mehr diese grundlegenden Aspekte, wie man solche neuen Methoden nutzt, um Krankheiten besser zu beschreiben, mit den klinisch orientierten Kollegen in kontrollierten Settings, entweder in Beobachtung und oder Therapie, das zu verbinden. Also es muss, ich nenne es, bei mir ist es das Paternoster-Prinzip, unten die Grundlagenforscher, aber am Menschen, die gehen translatieren immer weiter über In-vitro-Daten bis hin zur klinischen Studie, Beobachtungsstudie und hinaus mit Pharma oder ohne Pharma. Und dann geht es wieder zurück, weil ich aus den Studien, wie Sie es so schön gesagt haben, ich beobachte und führe es zurück. Diesen Paternoster müssen wir hinkriegen. Ja, den müssen wir aber nicht nur hier hinkriegen, müssen wir insgesamt hinkriegen. Aber das verstehe ich, diese Verknüpfung. Dann ist natürlich die Summe erstmal fantastisch. Aber keine Summe in der Wissenschaft ist jemals groß genug. Deswegen müssen wir auch dafür sorgen, dass es Hebeleffekte gibt, dass wir andere Geldgeber auch dazu bringen, dort mit zu investieren. Und ich glaube, Frau Scheibenbogen hat ein gutes Beispiel gebracht. Pharma muss mit an Bord, aber halt nicht alleine an Bord. Wir müssen schon auch von der klinischen Seite hier in der Federführung bleiben. Das wäre meine Antwort dazu.
Herr Heidecke, Sie waren angesprochen.
Vielen Dank für die Frage, Herr Albani. Ich versuche, sie mal zu beantworten oder zumindest eine Idee zu positionieren. Sie haben vollkommen recht. Das Spektrum der betroffenen Organisationen und auch der Initiativen ist enorm vielfältig und eigentlich unüberschaubar, selbst wenn man sich da schon eine Weile mit beschäftigt. Ich glaube, wenn es jetzt dahin geht, zu sagen, wie bindet man die Patienten am besten in die Forschung ein, dann muss man dort ähnliche Kriterien anlegen wie an die Forschenden oder an die Konsortien. Das heißt, man sollte schauen, welche von diesen Organisationen haben tatsächlich Experten in ihren Reihen. Ich glaube, man sollte unterscheiden zwischen Initiativen, die sich vor allem politisch engagieren und natürlich in den letzten Jahren vor dem Hintergrund der Situation zu diesen Krankheiten vor allen Dingen in Richtung Awareness und politische Forderungen unterwegs waren und den Organisationen und Initiativen, die tatsächlich auch medizinische Kompetenz haben. Es bringt, glaube ich, wenig, alle einzubinden, sondern man muss dort auch eine Auswahl treffen von denjenigen, die sich eben konstruktiv und effektiv in diese Prozesse einbringen. Das mag sich unterscheiden, je nachdem, ob wir über die Ausgestaltung von Förderrichtlinien sprechen oder konkrete Projekte. Aber ich denke, das sollte möglich sein. Als eine der Organisationen, die in dem Bereich aktiv ist, nicht unbedingt jetzt mit medizinischem Know-how in Projekten, aber in der Szene sozusagen aktiv ist, kann ich nur sagen, dass wir untereinander auch uns gerade beraten, wie wir uns gegenüber der Politik beziehungsweise auch gegenüber den jetzt entstehenden Forschungsorganisationen besser aufstellen können. Also ich denke, das ist auch ein Aufruf an meine Kolleginnen in den anderen Organisationen, dahingehend ein Angebot zu schaffen, dass man sagen kann, man bekommt als Projekt, als Ausschuss, als welcher Teil der Dekade auch immer, dort ein entsprechendes Angebot.
Vielen Dank. Jetzt machen wir weiter mit Herrn Dr. Kaufmann von der AfD.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch vielen Dank an die Experten. Es zeigt sich ja, dass wir ein Feld haben, in dem sehr viel passiert und in dem auch Fortschritte gemacht werden. Ich steige da gleich mal in die Fragen ein. Ich möchte Frau Hoberger fragen. Sie haben in Ihrer Stellungnahme geschrieben, dass der Weg für das Krankheitsbild PCS, Post-VAC und ME-CSF, CFS deutlich beschritten wurde und dass da auch deutliche weitere Fortschritte möglich sind, wenn alle an einem Strang ziehen. Deshalb, welche Ressourcen und welche Schritte sind denn jetzt nötig, um dort gezielt weiter Erfolge zu erreichen und welchen Zeitrahmen halten Sie für die Entwicklung wirksamer Behandlungsmethoden für möglich? Und dann noch eine zweite Frage. Halten Sie in dem Zusammenhang Post-VAC für ein eigenständiges Krankheitsbild, das von Post-Covid-Erscheinungen abgegrenzt werden muss, zumindest solange die jeweiligen Wirkungsmechanismen nicht verstanden worden sind? Und wenn ja, welche Konsequenzen müssten nach Ihrer Ansicht daraus gezogen werden?
Starten wir mit der ersten Frage. Was wir da an weiterführenden Forschungsstudien jetzt bräuchten. Ich denke, es gibt jetzt in Deutschland verschiedene Gruppen, die sich mit verschiedenen, bleiben wir bei Beispiel Post-Covid-Untergruppen beschäftigt haben, haben in den letzten Jahren Biomarker, Biosignaturen aufgebaut. Und diese Biosignatur, mit denen wäre es jetzt wünschenswert zu gehen in Therapiestudien. Das heißt, wirklich klassische Therapiestudien mit kleineren Kohorten, braucht es jetzt nicht, keine Ahnung, die tausender Patientengruppen, ist nicht notwendig. Aber dass man diese aufgebauten Veränderungen oder Biosignaturen unter Therapie beobachtet. Das wäre das, was man jetzt aus meiner Sicht mit, wie wir auch gesagt haben, also am Patienten nahe Forschung, jetzt nicht unbedingt nur im Labor, das kann man flankierend begleiten, sicherlich machen, macht Sinn. Aber diese Biosignaturen im Rahmen von Therapiestudien zu evaluieren. Also dafür sind es dann klassische Phase 2b-Studien zum Beispiel, die man fahren kann. Das sind Patientenstudien in Größenordnung von vielleicht so 100, n gleich 100 Probanden, die man da einschließen kann. Dafür braucht es Forschungsunterstützung, weil das sind auch wiederum, auch wenn man sagt, kleinere Patientengruppen, Volumen für Studienaufbau, Anmeldungen, die Studie selber durchzuführen und auszuwerten. Das können Universitäten und Kliniken alleine gar nicht stemmen. Also aus Eigenmitteln kann man sowas nicht fahren. Das wäre was, was man jetzt zum Beispiel, wenn man mit den Biomarkern weitermachen, denkt weiterzumachen, aus meiner Sicht sinnvoll tun würde. Dann zu Ihrer zweiten Frage, Post-VAC. Ich denke, also meine persönliche Meinung ist, wenn man ein Krankheitsbild noch nicht verstanden hat, dann ist es immer gut, es erstmal separiert zu betrachten. Ähnlich wie bei Post-Covid sehen wir, dass es verschiedene Untergruppen gibt und dementsprechend sollte auch aus meiner Perspektive Post-VAC als eigenständige Entität behandelt werden. Und genau das Gleiche, was wir bei Post-Covid und bei ME-CFS brauchen, Biomarker dafür aufzubauen und die dann auch wieder mit den entsprechenden Therapiestudien verbinden.
Dankeschön. Da würde ich gerne noch eine Frage an Frau Scheibenbogen stellen. Sie haben ja kürzlich im Rahmen der Enquetekommission Corona-Aufarbeitung des Bundestages gesagt, dass 80-90% Ihrer Long-Covid-Patienten an der Charité geimpft sind. Das würde ja bedeuten, dass praktisch Geimpfte bei den Long-Covid-Patienten gemessen am Anteil an der Bevölkerung sogar überrepräsentiert sind. Eigentlich müssten die nach meinem Verständnis unterrepräsentiert sein, wenn die Impfung einen wirksamen Schutz bietet. sehen Sie, ich sehe da ein starkes Indiz, dass es sich bei einem Teil dieser Fälle um Impfschäden handeln könnte. Teilen Sie diese Hypothese? Und wenn nein, welche andere Erklärung haben Sie für diese statistische Auffälligkeit?
Ich hatte bei der Corona-Enquete dazu auch schon folgende mögliche Erklärung gegeben. Wir haben natürlich an einer Universitätsambulanz eine selektionierte Gruppe von Patienten. Und es ist so, dass die Entscheidung, sich impfen zu lassen, auch einhergeht mit dem Bildungsstand. Dass also Menschen, die besser verstehen, welch großen Schutz so eine Impfung bietet vor schweren Folgen einer Erkrankung, auch dann eher bereit sind, sich impfen zu lassen. Und zu dieser Frage habe ich auch noch eine andere gute Antwort. Denn wir haben schon sehr früh, schon im Sommer 2020 begonnen, Kohorten aufzubauen und uns anzuschauen, die Menschen, die nach Covid anhaltend Symptome haben, insbesondere auch mit der Frage, ob sie auch ME/CFS entwickeln. Und wir haben also eine relativ große Kohorte aus der Zeit, als es noch gar keine Impfung gab. Und wir haben gesehen, dass Long-Covid, das ME/CFS in dieser Zeit genauso aufgetreten ist und genauso ausschaut wie dann, als dann Impfstoffe verfügbar waren. Also das ist, glaube ich, eine klare Antwort darauf, dass Long-Covid keine Impffolge ist.
Ja, vielen Dank. Für die SPD bin ich selbst der Berichterstatter. Ich möchte daher zunächst mich den Ausführungen von Kollegen Albani anschließen, dass ich auch davon überzeugt bin, dass die also Arbeit in die richtige Richtung geht und dass wir auch schon Fortschritte sehen. Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch für die Umsetzungsarbeit der Bundesregierung ganz herzlich bedanken. Wir ziehen hier wirklich alle am gleichen Strang und werden auch von den Oppositionsparteien maßgeblich unterstützt, zumindest aus dem demokratischen Spektrum. Ich will zunächst einmal kurz zustimmen, also wie es von Ihnen auch, Herr Heidecke, vorgetragen worden, wenn wir hier erfolgreich sein wollen, dann müssen wir uns also mit Biomarkern auf Untergruppen der Erkrankungen konzentrieren können. Dann müssen wir also so etwas machen, wie Frau Scheibenbogen das beschrieben hat, eine Art Paternosterforschung, wo wir also im Prinzip aus Therapie Rückschlüsse auf also kausale Faktoren gewinnen und umgekehrt, sodass wir quasi hebeln, was man früher Ex-Juvantibus-Forschung genannt hat. Wir müssen also tatsächlich ausschließlich mit Spezialisten arbeiten, die also die physiologischen Erkenntnisse, die wir haben derzeit, nicht in Frage stellen. Das sind internationale Begutachtungen sicherlich ein wichtiger, ein guter Weg. Und die Einbeziehung auch sehr frühzeitig der pharmazeutischen Industrie ist notwendig. Daher bin ich dankbar, Frau Scheibenbogen, dass Sie auf das Engagement von Sanofi in diesem Bereich hingewiesen haben. Es werden auch andere noch tun. Und hier haben wir wirklich eine Möglichkeit, weil tatsächlich findet diese Forschung leider in den Vereinigten Staaten derzeit nicht statt. Kollegen von mir von der Harvard-Universität haben sich zurückziehen müssen von dieser Art Forschung. Die hatten dort sehr vielversprechende Ansätze, konnte nicht weiter verfolgt werden. Und also in China ist das Thema auch kein großes Thema. Somit ist ja eine Lücke. Und ich begrüße daher Ihre Pionierarbeit. Ich will daher Fragen stellen, die also medizinischer Natur sind. Und zwar zunächst einmal also an Frau Scheibenbogen. Also wir haben ja ganz unterschiedliche Formen von postinfektiösen Erkrankungen, die sich auch überschneiden übrigens mit also Folgeerscheinungen, die nichts mit einer Infektion zu tun haben, zum Beispiel bei Hirntraumata und dergleichen. Und also es wurde eben schon davon gesprochen, was sind die Risikofaktoren aus Ihrer Sicht? Wer ist besonders vulnerabel? Der zweite Punkt, es gibt also weiterhin Studien, die zeigen, dass das Long-Covid-Risiko heute noch weiter besteht. Und also die Frage ist für mich erstens, also wie groß schätzen Sie das Long-Covid-Risiko ein bei Infektionen und welche Bedeutung hat die Impfung in der Senkung des Risikos? Und die dritte Frage, die würde ich gerne stellen an Herrn Schulze, der ja auch im DZNE in der Neuroforschung also Pionier ist. Wir sehen immer wieder jetzt auch bei einer wichtigen großen australischen Studie, dass es Veränderungen gibt, also im Gehirn, Diffusionsstörungen, veränderte Mikrostruktur zum Teil auch nach also Covid-Infektionen, auch ohne Long-Covid, aber insbesondere bei Long-Covid. Welche Bedeutung hat das aus Ihrer Sicht für die langfristige Prognose dieser Menschen? Ist das ein wahrscheinlicher Risikofaktor für eine spätere Demenzerkrankung? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, vielen Dank für die wichtige Frage. Wir kennen inzwischen relativ gut Risikofaktoren. Und der Hauptrisikofaktor ist, eine Frau zu sein. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, und das kennen wir auch von vielen anderen Erkrankungen, dass Frauen ein aktiveres Immunsystem haben und dass deswegen Erkrankungen, bei denen das Immunsystem eine wichtige Rolle spielt, bei Frauen auch gehäuft auftreten. Wir sehen, das sind also Frauen im mittleren Lebensalter. Natürlich können auch Männer, natürlich können auch Kinder erkranken. Und damit einhergehend ist ein Risikofaktor, ein besonders aktives Immunsystem zu haben. Das kann in den Genen liegen. Es gibt also inzwischen eine sehr große genetische Untersuchung, die CodeME, die gerade gezeigt hat, dass es in den Genen, in Varianten der Gene also auch schon liegt, ob man ME/CFS entwickelt. Dazu zählen immunologische Gene, dazu zählen neurologische Gene und dazu zählen auch Gene in der Mitochondrienfunktion. Wir wissen, dass es weitere Risikofaktoren gibt, die auch damit zu tun haben, dass bestimmte Erkrankungen einfach ein höheres Risiko mit sich bringen, solche Folge- oder Begleitveränderungen dann begünstigen, auch Long-Covid oder ME/CFS zu entwickeln. Und dann ganz wichtig die Rolle der Impfung. Und wir haben inzwischen eine wirklich gute Zahl von großen Studien, die klar zeigen, dass das Risiko, an Long-Covid zu erkranken, durch die Impfung gesenkt wird, leider nicht vollständig verhindert wird. Aber die Zahlen liegen bei einer etwa 50-prozentigen Minderung des Risikos. Und es gibt noch mal eine aktuelle Übersichtsarbeit, die auch sehr schön zeigt, dass auch die Booster-Impfung hier noch mal einen zusätzlichen Benefit bringt.
Vielen Dank. Also Herr Schulze wird dann in der Nachfragerunde meine Frage beantworten, weil meine Zeit ist schon abgelaufen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Wir machen weiter mit Frau Lübcke für Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an Sie alle, dass Sie heute hier sind und mit Ihrer Expertise dazu beitragen, dass wir gemeinsam hier an Lösungen arbeiten und hoffentlich auch das Leben von 1,5 Millionen Menschen in Deutschland nachhaltig verbessern und auch die gesellschaftlichen Kosten hoffentlich eindämmen können. Ich habe Fragen an Herrn Steinacke. Was sind in Ihren Augen die relevantesten und zeitdrängendsten Aspekte, die in einer angekündigten Dekade gegen postinfektiöse Erkrankungen Eingang finden müssen? Und wie würden Sie hier priorisieren? Wie kann Ihrer Meinung nach Innovation im Bereich Medikamentenforschung am besten erreicht werden? Welche konkreten Forderungen haben Sie an die Bundesregierung und an das Forschungsministerium im Besonderen? Welche Akteure müssten einbezogen werden und welche Schritte braucht es da ganz konkret? Und darüber hinaus vielleicht auch, haben Sie Forderungen an den Gesetzgeber, also an uns? Vielen Dank.
Fragen, die umfassend sind. Ich glaube, es gibt sicher, wenn man vom Gesetzgeber her geht, müssen wir noch schauen, wie wir die Versorgung der Patienten im Gesundheitsbereich vereinfachen. Aber das ist eine Frage, die nicht diesen Ausschuss hauptsächlich betrifft. Da haben wir uns verkompliziert in den letzten 30 Jahren. Und wir müssen solche komplizierten Patienten auch adäquat behandeln. Das andere ist, dass ich glaube, wir haben dieses Thema Personalized Medicine muss gefördert werden. Diese Zentren, diese Putativen, die jetzt schon erwähnt wurden, hier DZE, Scheibenbogen und auch wir machen viel. Wir müssen verstehen, wieso manche krank werden, wieso manche gesund bleiben und welche Voraussetzungen das ist. Vielleicht kann man mit sehr wenigen präventiven Maßnahmen dadurch Menschen ermöglichen, gesund zu bleiben oder wieder schnell gesund zu werden. Ich glaube auch, wenn man lange krank ist, über viele Jahre, ich habe Leute, die von der ersten Infektion in Ravensburg gibt es so ein Cluster, sind drei Ärztinnen, die in der Intensivstation immer noch im Bett liegen, die ich nicht auf die Reihe kriege. Die können wieder denken, aber also die müssen lernen, wieso diese Menschen so stark getroffen sind. Das kann einmal der Virus sein, der spezielle Wildtyp-Virus, aber es kann auch die Genetik sein. Und hier müssen wir mehr lernen. Und das muss unterstützt werden. Das Zweite, wie gesagt, Medikamentenforschung. Ich hatte noch in meiner Stellungnahme Sprint, gibt es eine Sprunginitiative der letzten Bundesregierung, ist das geschaffen worden. Diese Agentur könnte auch noch Ausschreibungen machen. Wir müssen intelligente junge Leute dazu kriegen, Ideen zu bewältigen. Denn wir haben im Moment, die Amerikaner haben sich ausgenockt. Da werden haufenweise Leute entlassen, die intelligenten Leute. Wir haben hier die Chance, das zu stimulieren. Und diese 50 Millionen sind ein Riesenanfang, ein Riesensignal. Und dann müssen wir noch weitere Dinge tun. Sie haben das gerade erwähnt. Ich sehe im Moment, ich habe das selbst nachgewiesen, wenn man im Bild die Mitochondrien sieht, wir müssen schauen, dass die Mitochondrien als zentrale Energiekraftwerke stabilisiert werden. Obwohl ich diese Daten habe, habe ich dafür noch kein gutes Therapiekonzept. Wir haben für Durchblutungen, da gibt es schon ein paar mehr, diese Immunothrombozytose, also Mikrothrompen in den Gefäßen, das kann man schon einigermaßen behandeln, aber noch nicht perfekt. Aber wir, andere Dinge, Autoimmunität, da haben wir auch schon Konzepte, die B-Zelle, da gibt es schon. Aber die Mitochondrienforschung, das ist ein Problem. Wir lernen, dass die Mitochondrien, auch Medikamente haben eine Nebenwirkung auf die Mitochondrien. Das habe ich früher auch nicht gedacht. Dass man sagt, ich gebe ein Medikament, ein Statin zum Beispiel, und das geht gut. Nein, es gibt da Menschen, die ganz empfindlich reagieren und die kriegen auch Post-Covid. Das ist ein, also hier gibt es, wir müssen, zentrale Mechanismen sind Mitochondrien und Durchblutung, nach meiner Meinung. Und die Mechanismen, wie man dorthin kommt zu der Schädigung, das sind noch sehr viele, die wir erforschen müssen. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Nachfrage gibt es im Bereich der Zeit, glaube ich, nicht mehr, die 37 Sekunden. Machen wir weiter. Vielen Dank, Frau Lübcke. Machen wir weiter mit Frau Lemke für die Linke.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für Ihre Stellungnahmen. Die waren ja in sich in vielen Punkten auch sehr, sehr ähnlich und haben da bestimmte Sachen nach vorne gestellt. Meine erste Anmerkung wäre zu dem ganzen Bereich biomedizinische Forschung. Viele PatientInnen haben ja das Problem, dass ihre Probleme als psychisch abgetan werden. Das ist ein riesiges Problem in der Versorgung. Gerade auch dadurch, wie schon angesprochen, dass gerade Frauen betroffen sind, dass ihnen häufig das Problem entgegenstellt, dass ihre körperlichen Probleme als psychisch dargestellt werden, sie eine Depression diagnostiziert bekommen und Ähnliches. Das ist ja ein Problem, was sich nicht nur durch die Versorgung zieht, sondern auch durch die Forschung, wo ja auch gerade so diese psychosomatischen Ansätze nach vorne gestellt werden und dort so eine psychosomatische Komponente behauptet wird. Daher wäre meine Frage an Frau Scheibenbogen, warum die biomedizinische Forschung so wichtig ist und wie mit diesen anderen Ansätzen umgegangen werden sollte.
Vielen Dank. Ja, das ist sicher ein relevantes Problem aktuell noch. Wenn man in die Geschichte der Medizin schaut, ist das auch nichts Neues, sondern es war immer so, solange man Erkrankungen nicht verstanden hat, hat man sie auch stark psychologisiert. Und das hat auch immer besonders Frauen getroffen. Und wenn man sich jetzt speziell die Geschichte von MICFS anschaut, dann war es so, dass das oftmals als eine Art hysterische Form der Krankheitsverarbeitung oder Nichtverarbeitung bezeichnet wurde. Und wenn man sich dann anschaut, wie hat sich das bei anderen Erkrankungen dann geklärt, zum Beispiel Multiple Sklerose, dann waren es am Ende die wirksamen Medikamente, die dann auch wirklich die biomedizinische Ursache so klar belegt haben, dass auch die letzten Zweifler still geworden sind. Aber auf der anderen Seite ist es so, solange diese Daten nicht klar sind, wird es immer solche geben, die auch an ihren alten Konzepten festhalten. Und manchmal ist es so, dass sich manche Menschen einfach auch nicht mehr ändern wollen und weil sie es immer so gemacht haben, dann auch weiter so machen wollen. Und deswegen ist es auch wirklich ganz wichtig, dass man das bei der Ausschreibung auch klar benennt. Denn ich denke, es ist wirklich genug Geld geflossen in den letzten Dekaden in psychosomatische Forschung, in psychomedizinische Therapieansätze, wo klar belegt ist, dass das dem Patienten nicht geholfen hat.
Nachfrage. Ja, vielen Dank. Der andere Bereich, bei dem sich auch alle in ihren Stellungnahmen einig waren, ist, dass die Beteiligung von PatientInnen besonders wichtig ist. Wir haben ja gerade im Bereich MICFS sehr viele PatientInnenorganisationen, die ja zum einen, glaube ich, auch ein großes Awareness auf dieses Thema gelenkt haben. Also ich glaube, ohne das Engagement von PatientInnen wären wir heute nicht hier und hätten keine Dekade verabschiedet. Da ist ja natürlich einmal diese politischen Aktionen, also wir haben ja viele Demos, zum Beispiel von den MICFS-Kindern, wo die ElternvertreterInnen, die jetzt auch Mitte Januar eine erneute Demo machen, wo wir wieder zeigen können, wie wichtig das Thema ist. Aber zum anderen ist natürlich auch viele Bereiche, die die Versorgung betreffen, von PatientInnenorganisationen organisiert werden, viel auch was den Erkrankten hilft. Deshalb wäre mir dieser Punkt nochmal wichtig. Vielleicht kann auch Frau Schreibenbogen dazu noch was sagen. Wieso ist die Beteiligung von PatientInnen so wichtig? Und warum ist die Beteiligung von PatientInnenorganisationen zentral bei einer Dekade gegen postinfektiöse Erkrankungen?
Das ist gerade bei den postinfektiösen Erkrankungen so wichtig, weil es bislang so wenig Expertise gab unter Medizinern, unter Forschern. Und dadurch, dass die Erkrankung so häufig ist, sind natürlich auch eine Reihe der Erkrankten selbst Fachleute. Und es gibt einfach große Expertise, zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für ME-CFS, die ja inzwischen auch eine Patientenärzteorganisation ist. Und ich muss sagen, in der Anfangszeit meiner Forschung, als ich also vor mehr als 15 Jahren angefangen habe, mich mit der Erkrankung zu beschäftigen, waren das diejenigen, die die größte Expertise hatte und die auch das sehr wissenschaftlich aufgearbeitet haben und durch schon sehr lange auch sehr vernünftige Konzepte fördern. Zum Beispiel das Konzept für die Nationale Klinische Studiengruppe ist ein gemeinsames erarbeitet von der Deutschen Gesellschaft für ME-CFS und Long-Covid Deutschland als Patientenorganisation.
Danke. Fertig noch.
Also vielleicht nur kurz die Anmerkung, die waren ja auch eingeladen, konnten aufgrund von Krankheit leider nicht teilnehmen. Das ist etwas, was wir sehr bedauern, dass heute auch keine Patientinnenorganisationen da sein können.
Ja, vielen Dank. Dann haben wir jetzt noch Zeit für eine Nachfragerunde mit 3 Minuten. Und wir beginnen erst einmal, die Union kann zweimal fragen, einmal am Anfang und dann danach. Wir beginnen mit Herrn Albani.
Ja, herzlichen Dank. Noch mal eine Frage an Herrn Schulze. Könnten Sie auch noch mal 2 Sätze zu der Thematik Post-Vac Long-Covid sagen? Des Weiteren ist meine Frage an Frau Scheibenbogen. Sie haben von Sanofi gesprochen. Gibt es noch weitere Indizien dazu, dass sozusagen an dieser Stelle auch die Pharmaindustrie sich in Bewegung setzt? Denn die Dekade hat ja schon eine entsprechende Wirkmächtigkeit, die dann auch eine Hebelwirkung hier erzeugen kann. Und dann auch noch mal die Frage an Herrn Schulze. Wirkmächtigkeit, das heißt, wir haben ja zum einen die Hebelwirkung Richtung Pharma, das andere ist aber auch die Hebelwirkung in Richtung der institutionellen geförderten großen Einrichtungen, wo Sie auch ein Repräsentant für sind. Ist es geeignet, auch diese dann entsprechend in Bewegung zu setzen?
Zur ersten Frage, Herr Albani. Postvac gibt es als Begriff in der Wissenschaft nicht. Eine Impfung ist eine medizinische Intervention und Interventionen können Nebenwirkungen haben, die müssen studiert werden. Das muss man absolut abtrennen von allen Erkrankungen. Wir reden hier von der Dekade gegen postinfektiöse Erkrankungen, da gehört dieser Begriff überhaupt nicht hin. Das ist die wissenschaftlich kurze Antwort. Soll ich zuerst weitergeben oder soll ich die letzte? Also die, wie ich ja schon selber berichtet habe, haben wir an den großen Forschungseinrichtungen dieses Thema natürlich auch sehr stark beforscht. Natürlich haben wir andere Ziele, die wir noch mitverfolgen, aber wir sehen, dass wir das zusammenbringen. Und deswegen habe ich das vorhin auch erläutert. Die Krebsforschung hat schon früh gezeigt, dass Viren bei Krebsentstehung eine Rolle spielen. Das ist eine postinfektiöse Erkrankung. Nicht alle Tumorarten, aber einige ganz deutlich. Nobelpreis für Herrn von Zuhausen am DKFZ in Heidelberg. Mal nur als Erinnerung. Und wir wissen jetzt heute, dass eine ganz große Zahl von Demenzerkrankungen von Impfung gegen Gürtelrose profitiert. Und es gibt 2 Hypothesen, warum das so ist. Das eine ist, dass die Reaktivierung von Viren unterdrückt wird. Also muss es eine virale, kausale Zusammenhang geben. Und oder das innate Immunsystem eine Rolle spielt. Natürlich müssen wir in dem Zusammenhang diese Sachen erforschen und sie in Bezug setzen zu Dingen wie Long-Covid.
Vielen Dank. Dann keine Nachfrage mehr, Albani.
Ach so, zu der Frage der pharmazeutischen Unternehmen. Da gab es lange Zeit große Unsicherheit. Ich bin schon seit über 15 Jahren mit den Firmen in Gespräch. Und ich denke, die Gründe sind das bis dato geringe Wissen und aber auch den Dissens, den es gab zwischen Ärzten. Ist es eine somatische, ist es eine psychische Erkrankung? Deswegen finde ich jetzt, dass die Positionierung der Politik zu der nationalen Dekade ein ganz entscheidendes Signal auch ist. Und ich denke, dass zeigt auch schon Erfolge. Also wir sind mit 2 weiteren Firmen auch schon in Gesprächen. Und ich habe auch wiederholt schon vorgeschlagen, ich würde es für extrem hilfreich halten, wenn wir die führenden pharmazeutischen Unternehmen, wir haben ja nach wie vor einige in Deutschland, auch mal einladen, dass sie mit uns zusammen einfach mal sprechen, wo sind ihre Hemmnisse, warum sie vielleicht noch nicht so in die Medikamentenforschung reingehen können und wie kann man das gemeinsam auch besser lösen. Ich denke, das wäre extrem wichtig, auch Teil dieser Dekade, die pharmazeutischen Unternehmen einzubinden, gerade auch die aus Deutschland.
Vielen Dank. Wir machen weiter mit Frau Höchst für die AfD. So war falsch mitgeteilt worden, Herr Kaufmann dann wieder.
Ja, gut, danke, Herr Vorsitzender. Eine kurze Frage an Herrn Schulze. Kann man Demenz als postinfektiöse Krankheit bezeichnen oder sind da weitere Erforschungen nötig, um das zu klären?
Das sind neue und zusätzliche Forschungsfelder jetzt aufgemacht worden, weil wir aufgrund von großen Kohortenstudien in den USA, in England, in Kanada und in Australien lernen konnten aus großen Beobachtungsstudien, dass eine Impfung, die flächendeckend genutzt wird, dass die als einziges neben dem, dass sie als Impfung gegen Gürtelrose wahnsinnig gut funktioniert, zusätzlich positive Effekte hat auf die Alzheimer-Inzidenz und die Prävalenz, also die neue Fälle und die bestehenden Fälle. Und zwar egal zu welchem Zustand, vor die klinischen Symptome kommen oder danach. Das heißt automatisch, dass es Fälle gibt, nicht alle Demenzerkrankungen, aber Fälle, die wahrscheinlich mit oder durch diese Viren ausgelöst worden sind. Und wir müssen jetzt herausbekommen, warum, weil wir dann diese Möglichkeiten noch besser ausloten können, therapeutisch oder präventiv.
Gut, danke. Dann habe ich noch eine Frage an Frau Hoberger. Es wurde ja mehrfach betont, dass es sehr verschiedene Krankheitsbilder sind. Also von wie vielen reden wir denn jetzt eigentlich? Wie viele verschiedene Marker müssen wir jetzt finden, um sozusagen das Spektrum weitestgehend abzudecken, um hier in diesem Bereich? Können Sie das ausführen?
Also ich denke mir, wenn ich jetzt Ihnen schon eine Zahl sagen könnte, dann hätten wir das Problem schon gelöst. Es gibt verschiedene Ansätze. Immunthrombosen, Durchblutungen, Autoimmunität, Virus, also Reaktivierungen. Also allein da habe ich es richtig, jetzt sind schon 5. Das ist jetzt nur einige beispielhaft zu nennen. Es gibt noch andere. Und ich würde, mein Vorschlag wäre genau auf die, die man jetzt schon hat, aufzusetzen. Ja, dafür halt seine Patienten zu selektionieren und mit denen dann in etwaige Therapiestudien schon zu gehen. Und dann wird man sehen, ob da immer noch in denen andere Untergruppen drin sind. Also ich denke, mit dem, was man hat, starten. Und dann werden sich bestimmt die eine oder andere immer noch auftun. Medizin ist tatsächlich sehr, wenn wir wieder bei personalisierter Medizin bleiben, die ist sehr facettenreich. Und man startet mit dem, was man hat und findet dann tatsächlich vielleicht noch die eine oder andere weitere Gruppe, die sich darunter verbirgt.
Ja, vielen Dank. Dann will ich selbst noch einmal aufsetzen, wo wir eben schon also gewesen sind, also bei den Folgen für das Gehirn. Also Sie haben es ja schon gesagt. Und im Prinzip sind virale Erkrankungen für Demenzentstehungen, also auch im Bereich der Herpesviren, ja sehr gut untersucht. Das ist ja ein wesentlicher Risikofaktor. Das ist ja nicht ein kleiner Risikofaktor, sondern erhöht das Risiko ja sehr stark, insbesondere bei rekurrierenden Infekten. Und also wenn bestimmte Blutmarker hier angestiegen sind, auch nach der spanischen Grippe haben wir Jahrzehnte danach eine Welle von Demenzerkrankungen gehabt, die wir nicht gut erklären konnten, die möglicherweise auch Folgen der Infektion gewesen sind. Und wir wissen, dass also das SARS-CoV-Virus sehr neurotrop ist. Also die Nase ist sehr schnell durch die Riechzellen befallen. Wir haben Brain Fog mehr als bei anderen viralen Erkrankungen. Wie ordnen Sie das also ein, zum Beispiel diese Studie aus Griffith oder andere Studien, die zeigen, dass gerade der präfrontale Kortex besonders empfindlich zu sein scheint? Gehen Sie davon aus, also das wäre ja hier der Worst Case, dass im Rahmen dieser Erkrankungswelle, die wir jetzt gehabt haben, also tatsächlich die Entstehung von Demenz in Zukunft wahrscheinlicher werden könnte, weil doch viele mit und ohne Impfung, wenn man so will, einen Hit, einen Schlag genommen haben, der sich ja morphologisch also, und in der Diffusionsstörung darstellen lässt. Wie schätzen Sie das ein?
Herr Lotter, aber daran forschen wir mit großen internationalen Konsortien, weil die Frage nicht in einem einzigen Land geklärt werden kann. Da sind wir zu klein. Ja, sie ist so groß. Wir machen das mit den Registern in Finnland und in Schweden. Wir machen das mit den Registern in UK und in Deutschland, wo wir die Datenlage haben. Hier wäre es wichtig, dass wir eine bessere Datenlage in Deutschland kriegen. Dann können wir das auch hier machen. Die Einschätzung ist aufgrund der Zahlen, auch aus der UK Biobank, ist schon die, dass wir hier anatomisch sichtbare Veränderungen sehen im Gehirn und davon ausgehen müssen, dass wir Risikopersonen jetzt in der Bevölkerung haben, die zu klinischen Symptomen kommen könnten. Nicht jeder, der Alzheimer-Marker schon hat im Blut, wird automatisch Alzheimer bekommen als klinisches Symptom. Aber wir werden da sicherlich die Zahl erhöht haben, die auf diesem Pfad sind. Und jetzt geht es darum, dass wir dies abmindern oder die klinischen Symptome so weit wie möglich nach hinten schieben. Da muss die Forschung hin. Und ich gebe Ihnen recht, es ist unterschätzt worden in dem Feld, wie wichtig Viren sind und andere infektiöse Agenzien. Aber das Feld ist aufgewacht und wird sich damit beschäftigen.
Dafür bedanke ich mich ganz herzlich und wir machen weiter mit Frau Lübcke für die Grünen, Bündnisgrünen.
Ja, vielen Dank. Sie haben jetzt mehrmals auf die Personalized Medicine hingewiesen und ich würde gerne einmal nachfragen, welche Infrastrukturen aus Ihrer Sicht dafür notwendig sind. Vielleicht zunächst einmal Herr Steinacke und im Anschluss Frau Scheibenbogen auch an Sie die Frage, welche sind dann aus Ihrer Sicht die relevantesten und zeitdringendsten Aspekte für die angekündigte Dekade gegen postinfektiöse Erkrankungen und wie würden Sie priorisieren?
Vielen Dank für die Frage. Wir lernen hier zum Beispiel am besten von der klassischen Infektiologie und von der Onkologie. Es gibt in der Onkologie Tumorboards in den großen Universitätskliniken, aber auch in den größeren Krankenhäusern, die dann Daten der Personalized Medicine in einen Expertenkonsensus übersetzen. Und hier kann man sehr gut das stimulieren. Nun geht es darum, wir wollen ja forschen dabei, dass halt diese Boards, die dann zu gründen sind, aber auch Proben sammeln und standardisiert dokumentieren und standardisiert dann ausgewertet wird. Das heißt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir solche Expertenboards haben, ähnlich der Tumorboards oder der Infektionsboards. Die gibt es ja auch schon. Und wir können teilweise die Strukturen, in Ulm habe ich das jetzt für die onkologische Konsil, da macht man einfach ein zusätzliches Covid. Und dann können wir auch diese ähnlichen Daten benutzen. Problem ist nur, dass die Onkologen an die der Inflammation, die Entzündung nicht so arg denken. Ich habe mal eine Studie gemacht bei Knochenmarktransplantation. Da gibt man Unmengen von Cortison, aber das Gewebe ist das, was entzündet ist und da wirkt das gar nicht so gut. Das heißt, wir müssen Informationsparameter mehr einführen und ich kenne aus meinen Olympiasiegern die Leute, die eine ganz lang dauernde chronische Inflammation haben. Und diese Information könnte postviral, die kann aber auch über das Training kommen. Hohes Training macht ja auch Damage. Ja? Und wir müssen lernen, auch die ganze Medizin, dass diese Entzündungen ein ganz großes Problem sind für das Altern. Und wer diese vermeidet, deswegen glaube ich, Personalized Medicine ist eine Botschaft und Forschungsmittel, mit Forschung ändern wir die Welt. Wir ändern sie nicht nur mit Geld, wir müssen Ideen dort machen. Vielen Dank.
Frau Scheibenbuch noch kurz.
Ja, vielen Dank. Also ich denke, es ist ganz kritisch, dass wir die Entwicklung jetzt gut steuern durch einfach Zentren, die auch bereits Expertise haben und die das Wissen weitergeben und auch schauen, dass man relativ gut sich abstimmt. Es ist zum Beispiel ganz kritisch, wie man diese Patienten diagnostiziert. Es ist ganz kritisch, wie macht man diese Studien am besten? Welche Marker, welche Parameter nimmt man, um die Wirksamkeit dieser Studien zu beurteilen? Wir brauchen mehr Wissenschaftler in diesem Gebiet. Und da ist das Gute, wir haben bereits in Deutschland viele Wissenschaftler, die sich mit all diesen Mechanismen, die wir gerade besprochen haben, bei anderen Erkrankungen beschäftigen, die also, wenn Forschungsförderung da ist, einfach quer einsteigen können. Und jetzt geben wir den jungen Wissenschaftlern ja auch eine Perspektive. Bislang war das ja so ein Forschungsgebiet, wo man sagte, wenn man da reingeht, kann man möglicherweise seine Karriere beenden. Und genauso brauchen wir die Ärzte, die diese Expertise haben. Und ich wiederhole mich, wir brauchen auch die pharmazeutischen Unternehmen.
Vielen Dank. Und wir machen weiter mit Frau Lemke für die Linke.
Ja, vielen Dank. Ein weiterer Punkt, der sich ja durch Ihre Stellungnahmen zieht, ist, dass Grundlagen- und Therapieforschung nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Also, dass wir nicht dahin kommen, dass wir jetzt erstmal die Grundlagenforschung machen, sondern dass wir jetzt schnell dorthin müssen, auch in die Therapieforschung zu gehen, um möglichst schnell Verbesserungen für die PatientInnen zu erreichen und gleichzeitig natürlich auch mit der Therapieforschung auch die Grundlagenforschung mit voranbringen, weil diese beiden Dinge ja Hand in Hand gehen. Frau Scheibenbogen, Sie sind ja in der Therapieforschung sehr, sehr drin und Sie haben ja auch in Ihrer Stellungnahme erwähnt, dass Mittel aus dem Bundeshaushalt 2024 zur Fortführung der Therapiestudie der NKSG immer noch nicht freigegeben sind. Können Sie nachvollziehen, woran das konkret hängt und welche konkreten Einwirkungen hat das auf Ihre Arbeit?
Nun, es ist so, dass natürlich der Bundestag mir nicht direkt das Geld geben kann, sondern das muss begutachtet werden, das muss ja auch transparent sein, das finde ich auch wichtig und richtig. Aber dann muss man natürlich auch schauen, bei so einer seltenen, also nicht selten, aber so einer Erkrankung, wo bislang das Wissen gering ist und wo die Ansichten auch heterogen sind, dass man auch die richtigen Gutachter auswählt. Und es ist so, dass wir bereits 2023 auf der Grundlage der Immunadsorption schon den ersten Antrag gestellt haben, um jetzt Medikamente zu entwickeln, um Autoantikörper zu eliminieren. Und wir haben da eine Ablehnung bekommen. Wir sind jetzt seit anderthalb Jahren in der Begutachtung für genau solche Studien, die jetzt ansetzen, um Autoantikörper produzierende Zellen zu entfernen mit Medikamenten, die zugelassen sind. Und da finde ich es einfach, also das hat uns auch jetzt schon ausgesprochen viel Zeit gekostet, immer wieder da argumentativ drauf einzugehen. Und wir hätten inzwischen diese Phase 2-Studie fertig, wenn wir das von Anfang an so hätten machen können. Das ist extremst schade. Wir hatten 2024 ein ganz vielversprechendes Medikament noch in Deutschland von einer Firma Morphosys in Bayern. Inzwischen ist das verkauft worden an Incyte in den USA. Also das ist jetzt ein Nebenschauplatz, aber ich würde wirklich jetzt noch mal appellieren auch an das BMFTR, dass wir diese Gelder zügig bekommen. Wir stehen mit den Therapieprotokollen und mit den Studienprotokollen so da, dass wir sehr bald jetzt beginnen könnten. Und wir haben wirklich, ich habe es ja ausgeführt, inzwischen klare Daten, dass das ein sehr vielversprechender Weg ist. Danke.
Vielen Dank. Noch kurz keine Nachfrage mehr. Dann haben wir abschließend in dieser Runde noch Herrn Theis noch einmal für die Union.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne Herrn Heidegge noch mal fragen. Wir haben zu Recht jetzt sehr viel über Grundlagenwissenschaft geredet, aber praktisch gar nicht über Versorgungswissenschaft. Und wenn man da an 15-jährige Jugendliche denkt, die im abgedunkelten Raum seit einem Jahr im Bayerischen Wald leben, dann hilft eine hochgerüstete Universitätsambulanz nicht immer. Meine Frage wäre an Sie, was erwarten Sie von der Versorgungswissenschaft? Haben Sie das Gefühl, dass man da schon vorangeht oder müssen wir da noch deutlich besser werden?
Also ich denke, insgesamt müssen wir noch deutlich, deutlich, deutlich besser werden. Es gibt, wie Carmen Scheibenbogen vorhin ausgeführt hat, ja zum Beispiel das PEDNET-Long-Covid-Projekt, in dem in 20 Universitätskliniken erste Versorgungsstrukturen für Kinder und Jugendliche mit ME/CFS und Long-Covid geschaffen werden. Das ist in Summe ein sehr großes Projekt. Für die einzelne Ambulanz ist es dann überschaubar groß. Selbst diese 20 Standorte sind natürlich bei weitem nicht in der Lage, die mindestens 80.000 Kinder und Jugendlichen in Deutschland, die mit diesen Erkrankungen betroffen sind, zu versorgen. Also da gibt es nach wie vor eine riesige Lücke. Und das Beispiel aus dem ländlichen Bereich, was Sie gebracht haben, ist natürlich besonders relevant, weil diese Menschen dann teilweise gar keine Möglichkeiten haben, wenn die Kinder schwerst erkrankt sind, diese an die entsprechenden Ambulanzen oder Kliniken auch zu bringen. Und da fehlt es dann auch an Vor-Ort-Betreuung bzw. Besuchen durch Ärzte. Es gibt Pilotprojekte. Ich glaube, es gibt gerade auch ausgehend aus den Erfahrungen in München, wo man, glaube ich, am weitesten ist in der Form, sehr, sehr gute Dinge, die man ausrollen könnte. Aber davon sind wir aktuell noch weit entfernt. Und da hoffe ich sehr auf die Versorgungsforschung und auch auf den Aufbau von Versorgungsstrukturen. Daraufhin war ich vorhin nicht so stark eingegangen, weil das aus meiner Sicht Themen sind, die thematisch nicht zur Dekade zählt, die sich ja auf biomedizinische Forschung fokussiert, sondern mehr auf die Versorgungsforschung, die ja auch schon sehr, sehr umfassend finanziert ist. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Dann möchte ich auch im Namen des gesamten Ausschusses für die qualitativ hochwertige und hochinformative Sachverständigenberatung möchte ich mich bedanken. Das wird nicht die letzte Gelegenheit sein, aber ich glaube, wir sind hier sehr gut gemeinsam gestartet. Das wäre ohne Ihre Arbeit nicht möglich gewesen. Daher wünsche ich Ihnen weiter viel Erfolg. Wir sind für Sie immer erreichbar. Und ich würde damit den öffentlichen Teil dieser Ausschusssitzung beenden und wünsche Ihnen weiter gute Verrichtung. Vielen Dank.